ARD.
Hat er die Nord Stream Pipelines gesprengt? Die Polizei hat einen Ukrainer geschnappt.
Neue Saison, alte Diskussion, warum Fußball gucken immer teurer wird.
Und ein Jahr nach dem Terroranschlag in Solingen, wie geht es den Leuten in der Stadt heute?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Mensch, schon wieder Freitag,
yeah.
22. August, hallo. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und immer schön weiterempfehlt, ihr Lieben.
Jawohl, Magdalena Bienert und Uli Spinnrad machen mit euch heute den Sack der Woche zu. Aber vorher machen wir zu Beginn noch eine kleine Traumreise. Magda, du kannst mitmachen.
Mhm.
Stellt euch mal vor, ihr seid im Urlaub mit der Familie. Sagen wir mal zum Beispiel in Rimini in Italien an der Adriaküste. Es ist heiß, die Sonne knallt dir auf den Kopf. Das Mittelmeer ist auch noch perfekt warm. Es gibt Pizza und natürlich sowieso jeden Tag Eis, dass dir die Möwen klauen wollen. Und dann zack, wirst du festgenommen und es geht auf direktem Weg ins Gefängnis. So, Ende der Traumreise. So ist das Serhi K. passiert. Dieser Mann hat einen ukrainischen Pass und er ist jetzt festgenommen worden. Er soll einer der Männer sein, die vor 3 Jahren die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 gesprengt haben sollen.
Ja, vom Family-Urlaub in den Knast. Aber wieso eigentlich? Wir rollen die Geschichte, die damals passiert ist, nochmal auf. Sonst versteht man, glaube ich, nicht, welche Rolle Serhi K. gespielt hat und warum sein Urlaub so geendet ist. Also es war so, 2022 wurden Sprengsätze an den Nord Stream Pipelines befestigt, die auf dem Grund der Ostsee verlaufen, von Russland nach Deutschland. Und die sind explodiert. Es gab riesige Löcher, die Bilder vom sprudelnden Meerwasser, die kennt ihr bestimmt noch aus den Nachrichten.
Ja, und das war damals ja ein Sabotageakt, so nennt man das. Durch die eine Pipeline ist mal Gas aus Russland nach Deutschland geflossen, die zweite war auch noch gar nicht in Betrieb. Das Ganze hat also wohl irgendwie irgendwas mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu tun. Deutschland hat da von Anfang an auch ermittelt. Zuerst haben das auch Schweden und Dänemark, weil die Pipelines auch auf ihrem Staatsgebiet verlaufen. Aber die haben die Ermittlungen schnell eingestellt. Aber nicht so die deutsche Bundesanwaltschaft. Die ist da dran geblieben an dem Fall.
Und die Ermittler haben herausgefunden, dass für die Taten wohl eine deutsche Segeljacht benutzt worden ist. Und gestartet sind die mutmaßlichen Täter in Rostock. Und Serhi K., der jetzt festgenommen wurde, soll der Kopf dieser Truppe gewesen sein. Und gesucht wird auch noch ein Tauchlehrer, der mit seinen Fähigkeiten diese Sprengsätze montiert haben soll. Der ist auch Ukrainer.
Direkt nach den Anschlägen lag der Verdacht zuerst nahe, dass Russland vielleicht dahinter stecken könnte. Wobei auch jetzt noch überhaupt nicht klar ist, wer denn eigentlich der Auftraggeber war. Vielleicht war es Russland, die den Verdacht auf die Ukraine lenken wollten. Da gibt es aber momentan keine konkreten Hinweise zu. Vielleicht war es also doch die Ukraine selbst. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob da vielleicht irgendein Geheimdienst dahinter stecken könnte, welcher auch immer. Und zu all diesen offenen Fragen erhoffen sich die Ermittler natürlich jetzt Hinweise vom festgenommenen Mann Serhi K.
Ja, das ist ein bisschen verwirrend, auch für uns, aber so ist die Informationslage im Moment. Und damit sind wir wieder bei dem Festgenommenen und seinem Familienurlaub in Rimini. Dort ist er nämlich von der italienischen Polizei festgenommen worden, also quasi als Amtshilfe für die deutschen Ermittler. Die hatten nämlich einen europäischen Haftbefehl erlassen und Serhi K. war mit seinem richtigen Namen in seiner Unterkunft eingecheckt und ja, da ist den Behörden wohl aufgefallen, Moment mal, den suchen wir doch.
Und dann schnappen wir uns den. Ja. Jetzt wird er demnächst nach Deutschland gebracht und dann hier einem Richter am Bundesgerichtshof vorgeführt. Und dann geht er wahrscheinlich in Untersuchungshaft. Sein Kompagnon, der Taucher, der ist aber immer noch im wahrsten Sinne des Wortes untergetaucht. Genauso auch wie eine Frau, die bei den Sprengungen dabei gewesen sein soll. Aber die scheinen so ein bisschen cleverer zu sein und nicht mit ihrem richtigen Namen irgendwo eine Unterkunft zu buchen.
So, und jetzt kommen wir von einem knallharten Nachrichtenthema zu etwas, das viele Gemüter erhitzt und auch dein Blut, Uli, hochkochen lässt. Das habe ich schon gemerkt gestern in unserer Konferenz. Es geht um die Fußball-Bundesliga und die neue Saison geht ja heute los, beziehungsweise wir sprechen jetzt mal über die Übertragung der Spiele.
Ich merke schon wieder, wie mein Puls steigt. Ich ein bisschen zittrig werde. Und unser Producer Julius, dem geht's ähnlich. Wir haben da eben schon heiß drüber diskutiert, beziehungsweise eigentlich haben wir nur zusammen geschimpft, weil wir beide Fußballfans sind und wir sind sauer über diese immer krassere Splittung der Medienrechte, weil die führt dazu, dass ich theoretisch mehrere Abos bräuchte, um alles zu gucken können, was ich gucken will, was mit Fußball zu tun hat. Und das wird natürlich dann auch immer und immer und immer teurer.
Du bist ja Fan von Borussia Mönchengladbach, logischerweise.
Ja, natürlich.
Ne? Und wenn du alle Spiele gucken willst plus Champions League, dann müsstest du wohl so grob 900 Euro im Jahr ausgeben für diese ganzen Abos.
Ja, und wenn zusammen. Dann genau, ja. Und wenn dann auch noch Europa League und Conference League dazukommen, dann wärst du bei locker über 1000.
Wahnsinn. Also ist natürlich alles nur ein Richtwert. Es gibt ja auch Neukundenrabatte oder verschiedene Jahres- und Monatsabos. Das macht dann nochmal einen Unterschied. Aber erstmal so zur groben Orientierung, es ist viel Kohle.
Ja, voll. Und das nervt wirklich als Fan total. Früher war ich immer bei meinem Onkel gucken, der hatte Premiere. Da ist ja dann später Sky draus geworden. Mhm. Und die hatten auch ewig lang die Rechte an der Samstagskonferenz plus an den Einzelspielen. Und dann sind aber immer mehr andere Anbieter dazugekommen, DAZN vor allem, aber auch Amazon Prime, sodass ich, wenn ich Sky hatte, schon irgendwie, also wenn ich nur Sky hatte, Glück haben musste, dass Gladbach samstags um 15.30 Uhr spielt, weil sonst war nichts mit gucken.
Also inzwischen braucht man 3 bis 4 verschiedene Streaming-Anbieter, wenn man alles gucken will. Und diese Saison wird es nochmal anders. Erstens hat nämlich die Rechte der beliebten samstags 15.30 Uhr Konferenz jetzt DAZN. Und die zeigen ja auch die Spiele am Sonntag. Und dafür zeigt Sky alle Einzelspiele am Samstag. Dazu gehört dann auch das Topspiel am Samstagabend. Und die Champions League gibt es aber auch nur bei DAZN. Aber natürlich jeden Dienstag auch ein Topspiel auf Amazon Prime. So, und den DFB-Pokal wiederum bei Sky und in ARD und ZDF. Boah, das ist verwirrend, ey.
Ja, wenn man das so hört, dachte ich gerade auch, versteht kein Mensch. Hintergrund für dieses Chaos, also aus Sicht der Fans ist es ja ein Chaos, ist die Rechtevermarktung, weil je mehr Wettbewerb, desto mehr Kohle gibt es natürlich auch für die Deutsche Fußballliga, die DFL. Das ist ja quasi das Vermarktungsunternehmen hinter der Bundesliga. Damit gibt es auch mehr Kohle für die Vereine, aus denen die DFL ja besteht. Und die bieten die Rechte auch von Beginn an schon in Paketen an und gar nicht als Komplettpaket. Da fängt dann also diese kleine Zerschnibbelung schon an. So, ich frage mich dann jetzt irgendwie schon länger, wie lange das eigentlich noch gut gehen kann, weil in meinem Umfeld beobachte ich, dass kaum noch jemand die Abos hat, beziehungsweise viele haben auch gekündigt, weil es wird dann in der Summe einfach viel zu teuer, wenn man wirklich alle Spiele seines Vereins gucken will.
Und da lassen sich ja die Anbieter nicht in die Karten gucken. Ne? Also wie sich die Abozahlen entwickeln, darüber sagen die fast nichts. Sky sagt nur, dass in den letzten beiden Jahren die Abos runtergegangen sind. Aber das bezieht sich ja aufs gesamte Angebot, jetzt nicht nur auf Fußball. Also man kann nicht sagen, ob es wirklich weniger Leute werden. Noch scheint sich das ja zu rechnen für alle. Die geben ja hunderte Millionen pro Saison für diese Rechte aus.
Ja, also Fußball gucken hat sich aber auf jeden Fall verändert, weil das ist ja auch so, dass viele Kneipen nicht mehr alles zeigen können, weil die Summe der Abos für die auch nicht bezahlbar ist. Und das fällt dann für mich als Fan auch weg als Alternative, wo ich hätte hingehen können und hätte gucken können. Und ich kenne jetzt auch mehrere Leute schon, die irgendwie so ein gecracktes Ding zu Hause haben, also so ein Receiver oder ein TV-Stick.
Ja.
Da kriegst du dann zwar alles, aber ist natürlich voll illegal.
Ja, du musst vielleicht wieder zur guten alten Sportschau im Ersten gehen, so wie früher, oder halt zur Übertragung im Radio.
Ja, ist echt so. Klingt nostalgisch, aber so ist es. Die Kombi ist gut. Erst die Radiokonferenz hören, so wie früher oder in der Sportschau-App inzwischen. Da kriege ich dann alle Einzelspiele oder die Konferenz. Ist zwar erstmal nur aufs Ohr, aber dann gucke ich mir halt die Zusammenfassung abends in der Sportschau an. Wirklich wie früher, weil das alles bleibt zuverlässig. Die Sportschau auch als Anker Samstag und Sonntagabend im Ersten. Und noch eine Info auf sportschau.de. Gibt es auch eine Prognose, wer die Bayern diese Saison schlagen könnte. Könnte ist das entscheidende Wort, ob es da jemanden gibt. Das sagen euch die Kollegen. Den Artikel haben wir euch natürlich verlinkt. Gibt es wie immer in der Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle gestern Abend in Völklingen im Saarland ist ein 34-jähriger Polizist durch Schüsse getötet worden. Der Täter ist erst geflüchtet, dann hat die Polizei ihn aber geschnappt. Es gab wohl ein Gerangel. Dabei konnte er aber einem Polizisten die Pistole entreißen und hat mehrmals auf ihn geschossen. Der Beamte ist dann im Krankenhaus verstorben. Auch der Täter ist aber angeschossen worden, aber nicht lebensgefährlich verletzt.
Heute vor 75 Jahren wurde das Technische Hilfswerk in Bonn gegründet. Die heute rund 88.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer unterstützen ja zum Beispiel bei Hochwassern oder suchen bei Erdbeben im Ausland nach Verschütteten oder bringen zum Beispiel Hilfsgüter in die Ukraine. Und bei dem bisher größten Einsatz in der Geschichte des THW waren ungefähr 17.000 Helfer während der Flut an der Ahr und der Erft vor 4 Jahren im Einsatz. Finanziert wird das Ganze, also das Hilfswerk, vor allem aus Bundesmitteln mit rund 500 Millionen Euro jedes Jahr.
Und noch ein bisschen Klatsch und Tratsch zum Schluss. Der Schauspieler Jimmy Blue Ochsenknecht steht ab heute in Österreich vor Gericht wegen des Verdachts des schweren Betrugs. Heute ist er 33, hat aber vor 3 Jahren seinen 30. in einem Hotel in Tirol gefeiert und zwar auch über mehrere Tage. Der ganze Spaß hat wohl 14.000 Euro gekostet und die hat er nicht bezahlt, obwohl er Mahnungen und Angebote für Ratenzahlungen bekommen hat. Die Rechnungen sind wohl inzwischen beglichen, aber das ändert nichts mehr an der Anklage.
Ich würde mir wünschen, dass wir, also die Gesellschaft, alle Menschen, das Ganze nicht nutzen, um Negatives irgendwie hochkommen zu lassen.
Das war Lea Varroquier und sie war mit ihrer Mutter am 23. August 2024 auf dem Festival der Vielfalt in Solingen in Nordrhein-Westfalen. Auf dem Stadtfest ist vor einem Jahr ein aus Syrien stammender, mutmaßlich islamistisch motivierter Angreifer ja wahllos mit einem Messer auf die Besucher losgegangen.
3 Menschen sind dabei gestorben und 8 weitere zum Teil sehr schwer verletzt worden. Lea und ihre Mutter unter anderem waren dabei. Die beiden mussten mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie geht's denn den Menschen in einer Stadt, wo so etwas passiert ist, 1 Jahr nach der Tat.
Ja, man muss sagen, Solingen könnte auch genauso gut Berlin, Magdeburg, Aschaffenburg oder Hanau sein. Da gab es ja auch islamistisch oder rassistisch motivierte Anschläge. Das sind alles schreckliche Ereignisse. Die machen ja natürlich was mit den Menschen, die da leben. Im besten Fall stärkt das den Zusammenhalt, das kann aber, na klar, auch Verunsicherung schüren oder sogar Ausländerfeindlichkeit befeuern.
Und wir gucken exemplarisch nach Solingen, denn hier hat Infratest DIMAP exklusiv für den WDR eine repräsentative Umfrage erstellt, bei der 1000 Solinger zu ihrem Lebens- und Sicherheitsgefühl befragt wurden. Und gefragt wurde in der Umfrage unter anderem nach dem Miteinander von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte oder auch dem Vertrauen der Menschen in Politik, Behörden und Polizei.
Und etwa 60% der Befragten haben angegeben, dass sie durch die Tat vor einem Jahr stark verunsichert worden sind. Die Hälfte davon sagt, dass die Verunsicherung des Attentats auch bis heute noch nachwirkt. Und dazu hören wir nochmal Lea, wir haben sie ja eben schon mal gehört.
Ich verstehe nicht Menschen, die einfach sagen, okay, alle raus. Das ist ein Punkt, den werde ich nie verstehen können. Aber ich verstehe zumindest, wenn man sich kritischer darüber äußert oder zumindest nicht mehr so mit so einem Wohlsein irgendwo langläuft. Ich meine, das kenne ich selber und das passiert ganz unbewusst, dass man plötzlich ein bisschen aufmerksamer ist.
Jeder 4. Solinger sagt, er oder sie habe seit dem Anschlag eine kritischere Haltung zur Migrationsdebatte.
Lea trennt aber klar zwischen Geflüchteten und Terroristen.
Das sind am Ende böse Menschen und Terrorismus ist nichts, was auf ein gesamtes Land, auf eine Religion oder zurückzugreifen ist. Und gerade der IS, was die aus ihrer eigentlichen Religion drehen und da sich zurecht manipulieren, hat nichts mehr mit der eigentlichen Religion zu tun.
Außerdem sagt sie, es sei besser, lieber dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir feiern oder ein Eis essen gehen können. Sie meint, wir sollten alles bewusster genießen und darauf achten, dass uns so eine Tat nicht spaltet.
Eigentlich sind wir alles genau eins und das ist ein Mensch und wir alle wollen das Gleiche. Wir wollen irgendwie glücklich, Zufriedenheit und Frieden.
Lea ist mit dieser Haltung nicht allein. Die Umfrage zeigt nämlich auch, die Hälfte aller befragten Solinger gibt an, dass sie sich im vergangenen Jahr für den Zusammenhalt in der Stadt eingesetzt haben, also zum Beispiel durch soziales Engagement in Vereinen, Initiativen, Projekten und im Privaten.
Heraussticht außerdem das hohe Engagement der Solinger mit Einwanderungsgeschichte. 60% von ihnen engagieren sich gesellschaftlich und bei den Solingern ohne Migrationshintergrund sind es immerhin 45%.
Und die Solinger lassen sich auch nicht entmutigen. Die haben nämlich gerade erst jetzt im August ein Sommer- und Winzerfest gefeiert und das Motto war, wir feiern weiter.
Der Prozess gegen den Syrer, der läuft noch. Die Anklage lautet auf 3-fachen Mord, 10-fachen versuchten Mord und Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat. Ende des Monats soll die Beweisaufnahme geschlossen werden und das Urteil könnte dann Anfang September fallen.
So, wir entlassen euch jetzt ins Wochenende mit einer wirklich kuriosen Meldung aus Schwabach in Bayern. Da haben nämlich Leute aus einem Mehrfamilienhaus nachts die Polizei gerufen, weil die andauernd wach geklingelt worden sind.
Boah, Klingelstreiche, wenn man schlafen will, böse. Super ätzend. So, wer war der Übeltäter? Eine Kindergruppe, Besoffene. Es war eine Täterin. Eine Schnecke.
Ja, eine Nacktschnecke. Die hatte wohl Spaß daran, übers Klingelbrett zu rutschen. Im Polizeibericht dazu hieß es, nachdem die Nacktschnecke durch die Polizeibeamten zur Schnecke gemacht, über die Reviergrenzen belehrt und auf eine angrenzende Wiese verbracht wurde, konnten die Anwohner ihre Nachtruhe fortsetzen.
Happy End. Eure Nachrichtenschnecken sagen jetzt Tschüssi, rutschen ins Wochenende und Montag sind dann Tanja und Sebastian hier am Start und wir beide Ende der Woche wieder.
Wir freuen uns. Bis dahin, macht's gut, tschö.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.